Ja, ich wollte gerade sagen, im Hintergrund plätschert so. Naja, es ist offensichtlich die Aufforderung dazu, dass man es heute wirklich mit den vier Paradiesesströmen beschäftigt. Also es googelt schon immer, weil wir haben die richtige Einstimmung dazu. Weil die schleppe ich halt schon die längste Zeit mit herum. Weil, und zwar warum? Es hat sich offensichtlich also immer wieder ergeben, jetzt in den letzten Vorträgen, dass wir immer wieder hängen geblieben sind bei dem Thema, also Baum der Erkenntnis, Baum des Wissens, des Guten und des Bösen. Also wir sind gerade wirklich an der Grenzscheide jetzt, wo eben diese Kräfte aus der Astralwelt in die Ätherwelt eintauchen und dort formend wirken. Also das drückt sich jetzt in dem Moment aus, da wo diese Bäume geschaffen werden, wo überhaupt dieser ganze Garten Eden entsteht. Also nachdem der Adam jetzt aus dieser Erdensphäre geschaffen ist, taucht jetzt diese ganze Bildung, die weitere Schöpfung sozusagen ein in die Äthersphäre. Und da kommt eben sofort als nächstes dann jetzt, also wenn diese Lebensprinzipien da sind, aber andererseits auch schon das absterbende Prinzip, das mit dem Baum der Erkenntnis hineinkommt. Weil da haben wir ja gesprochen davon, da ist eigentlich schon der Moment, wo das Böse eingreift. Also wo die Widersachermächte eingreifen, und zwar in Wahrheit alle. Wirklich alle. Das heißt, die luziferischen, aber da sind es besonders auch die arimanischen, die schon wirksam sind. Und es sind sogar wirksam die dritte Kategorie, die Asuras. Die sind sehr wohl ganz stark beteiligt da. Also sogar mit, das ist im Hintergrund, also sogar mit, also diese Wesenheit Sorat. Also der Sonnendämon, wenn man will, oder Erdendämon kann man ihn auch bezeichnen, der also noch mehr also mit diesen verhärteten Kräften zu tun hat, und zwar nämlich dieses Wesen Sorat hängt ja eben und wird mit Recht nicht nur als Sonnendämon, sondern auch als Erdendämon bezeichnet, weil er ganz stark auch zusammenhängt mit den Mondenkräften, die jetzt noch in der Erde drinnen sind und die natürlich jetzt in diesem Gebilde bereits wirksam sind, weil diese Sphäre, also wo wir jetzt sprechen, das ist ja noch vor dem Moment, wo sich der Mond von der Erde abgetrennt hat. Also wir haben es jetzt zu tun noch mit einer Erdenmondensphäre. Das ist das, was diese Ackererde bezeichnet zum Beispiel. Das ist diese Erdenmondensphäre. Und in dem Umkreis dieser Erdenmondensphäre befindet sich also jetzt diese Adamwesenheit. Also noch etwas, was ganz über diese große Sphäre ausgebreitet ist. Und wo aber jetzt eben schon diese ganzen verhärtenden Impulse hineinkommen auch und wirksam werden, die dann später nach dem Sündenfall oder im Zuge des Sündenfalls mit Hilfe des Mondes großteils ausgeschieden werden, aber nicht komplett. Also ein Teil bleibt drinnen. Also, weil, wie soll ich sagen, diese Sorat-Kräfte, um auf die zurückzukommen, die stammen von der Sonne, sind aber eigentlich eben die Gegenkräfte zur Sonne, sind also die, die genau dem entgegenwirken. Und die entfalten also ihre Wirksamkeit dann eben besonders stark eben auch in den Mondenkräften, die zurückgeblieben sind. So wie eben Jahwe mitgegangen ist dann in die Mondensphäre, darum wird jetzt von Jahwe gesprochen, der die Führung sozusagen übernimmt, also mit diesem ganzen Hineinleiten dessen, was im ersten Kapitel der Genesis geschaffen wurde, jetzt in die Äthersphäre. Also erstes Kapitel ist Astralwelt. Und jetzt geht's in die Ätherwelt. Und mit diesem Überleiten hängt ganz besonders stark jetzt im Jahwe zusammen. Und der hat sich ja von der Sonne gelöst. Also ist nicht mit den anderen sechs Elohim gemeinsam geblieben, obwohl er eigentlich deren höheres Gemeinschaftsbewusstsein zugleich repräsentiert. Aber er hat seinen eigentlichen Wirkungsort jetzt einmal aufgeschlagen, jetzt genau an der Stelle, wo wir sprechen, in dieser Erdenmondensphäre. Dort wirkt er unmittelbar gestaltend drinnen. Und da wird jetzt aus dieser Erdenmondensphäre heraus oder in diese Mondensphäre hinein wird jetzt das geschaffen, was von dieser Adamwesenheit im Astralischen, im Seelischen schon da war. Das wird jetzt sozusagen eingeformt, hineingeformt in diese Erdenmondensphäre. Das ist der Schritt, bei dem wir jetzt stehen. Also wenn es heißt, dass der Herr, also Jahwe, den Adam formte aus der Ackererde, ist eben gemeint, wirklich aus dieser ganzen Erdenmondensphäre heraus schafft er ihn jetzt. Während vorher im ersten Kapitel der Genesis dieser ganz große Adam Kadmon, der ist noch viel weiter zu fassen. Der reicht eigentlich ganz in den Kosmos hinaus in Wahrheit. Also jetzt ist eine starke Zusammenziehung bereits da, aber noch weit entfernt davon, dass es ein körperlich greifbarer Mensch ist. Also er nimmt zwar jetzt das Luftelement bereits auf, also wenn man es von außen betrachten würde, verdichtet sich diese Adamwesenheit bereits zum Luftelement, aber Luftelement eben wirklich diese ganze, im weitesten Sinne, Luftatmosphäre, die eben diese äußere Schicht dieser Erdenmondensphäre ist, also eine Gassphäre, wenn man so will, wenn man es von außen sehen würde. Also das heißt, wenn man es jetzt ganz vom äußeren physischen betrachten würde, ist das ein Zustand, wo noch keine Rede davon ist, dass ein fester Erdplanet oder sowas existiert. Wo überhaupt die einzelnen Planeten noch nicht in der Gestalt sich manifestiert haben, materiell, wie wir sie heute kennen, sondern wo das Ganze also noch eine weiß ich nicht, Gas-, Staub-, Dunstmasse hauptsächlich ist, maximal zu einem Ansatz von was Flüssigem verdichtet. Also das heißt, wir können uns äußerlich jetzt diese Erden-Mondensphäre so vorstellen, dass sie einen flüssigen Kern hat, also wo bereits eine Verflüssigung stattfindet und umgeben von einer großen Gashülle. Und aus diesem Bereich heraus scheidet sich dann später das Mondenhafte aus. Das heißt, wenn man später spricht von der Trennung Erde-Mond, darf man sich das auch nicht so vorstellen, dass die Erde so gewesen wäre schon wie unsere heutige und dann fliegt da der Mond irgendwie raus. Das ist also noch ein sehr viel feineres Gebilde eigentlich und dünneres Gebilde. Das drinnen ein bisschen einen flüssigeren Kern hat und außen von einer sehr dichten Gasatmosphäre umgeben ist und aus dem, das gliedert sich dann in zwei Teile im Laufe der Entwicklung. Also das heißt, die lemurische Zeit dann, in der das passiert, hat noch sehr wenig Ähnlichkeit mit dem, wie es heute wirklich ausschaut. Auch. Bitte, ja?
Sonnendämon.
Ja.
Kann das sein, dass diese Kräfte jetzt im Erdeninneren?
Ja. Ja, sie wirken übers Erdinnere. Ja. Mhm. Ja, absolut. Absolut. Okay. Absolut.
Und Temperatur gibt es schon. Also Hitze.
Es gibt Hitze, es gibt Wärme, natürlich, das gibt es, weil die Wärme ist eigentlich immer da der Anfang. Wenn man zurückgeht zum alten Saturn oder so, fängt alles mit der Wärme an. Wobei Wärme muss man sich dann nicht immer vorstellen, als unendlich viele Hitzegrade oder so. Also gerade diese Planetenbildung oder so, die über diesen flüssigen Zustand geht, darf man sich auch wieder nicht unbedingt so vorstellen wie heute, wenn die Lava herauskommt. Es ist ja viel feinerer Zustand, es ist ja auch das wirkliche Wässrige, also was in unserem Sinn heute chemisch das Wässrige ist, ja auch mit dabei. Und man könnte eher sagen, es ist ein breiige Substanz, also wo aber wirklich Flüssigkeit in unserem Sinn auch dabei ist. Also das war ja immer das, was den Goethe auch so interessanterweise beschäftigt hat. Im Faust 2 wird das ja auch angesprochen, wo der Thales und der Anaximander miteinander diskutieren, ist das jetzt alles durch plutonisch Feuer entstanden oder der Thales sagt immer, aus dem Wasser ist alles entstanden und eben auch, und das war mit auch eine Ansicht des Goethe, dass das mehr als ein wässrig fließender Vorgang ist und nicht ein glutflüssiger Zustand. Und das kommt der ganzen Sache eigentlich näher in Wahrheit. Also das ist erst ein späterer Zustand, dass sich das, die ganze Sache, wie soll ich sagen, so polarisiert hat. Dass das äußerlich das sehr stark abgekühlt ist und jetzt unsere halt im Grunde sehr kalte Erde ist und im Innern aber ein stark glutflüssiger Kern, was heute sicher richtig ist, aber für die damalige Zeit liegt das alles viel näher beisammen.
Weil diesen Sorat würde ich eher der Kälte zuordnen, also so rein vom Gefühl her, wenn er die Gegenkraft zur Sonne ist.
Das ist richtig. Ja. Er stammt zwar ja, dem Ursprung nach schon von dem alten Saturn, also gerade von dieser Wärmewelt, aber es zeichnet sich eben dort schon ab, dass er die Gegenkraft dazu ist, sozusagen. Also, das heißt, er hat mehr das Zusammenziehende dann irgendwo drinnen. Und das kommt da in dieser ganzen, in dem Sorat-Zeichen da, in diesem Haken da, in dem komischen, ich weiß nicht, wie du das kennst, das hat oben zwei so Spitzen und dann nach unten so ein wie ein Angelhaken schaut das aus. Also es ist etwas, was hinunterführt, immer etwas zur Verdichtung führt. Verdichtung heißt aber immer auch Erkältung irgendwo, also Abkühlung.
Ist das dieses Reich, das wir betreten, wenn wir fallen sozusagen?
Ja, ich meine, mit dem Reich hängen natürlich auch schon die arimanischen Kräfte zusammen, also in dem Sinn stehen die Sorat-Kräfte und die arimanischen einander näher als das Luziferische. Das Luziferische ist eher dann das Aufheizende, das auch versucht, alles in die Wärme aufzulösen. Also das Luziferische ist so gesehen ja tatsächlich eine Gegenkraft zu beiden, zu den arimanischen und aber auch zu den Sorat-Kräften, aber halt nicht so, dass es das richtige Gleichgewicht sucht. Aber das Luziferische versucht eigentlich immer in die Hitze hinein aufzulösen. Das ist sogar einerseits ja, also dieses ins Licht hineingehen, also das Luzifer als Lichtträger, das was sehr stark erlebt wird, also im Denkerlebnis. Also wenn das Denken wirklich eintaucht, oder herankommt an die geistige Wahrnehmung, wenn es also wirklich zur Imagination kommt, dann ist da immer natürlich auch das luziferische Element irgendwo dabei und das ist sehr verführerisch drinnen. Also das führt zu diesem Lichtvollen. Aber er hat zum Beispiel gerade im Gefühlsmäßigen, führt er alles in die Wärme hinein. Es hat seine guten Seiten. Also ohne dem wäre auch Liebeswärme oder sowas gar nicht möglich. Das ist mit der Hilfe dabei. Es darf nur nicht so weit gehen, dass es also die völlige Auflösung dann wird. Weil es hat die Tendenz, gerade dieses Wärmeelement sich dann im ganzen Kosmos aufzulösen. Und wir haben also jetzt im Erdinneren haben wir die Zusammenwirkung dieser ganzen Kräfte. Da haben wir verhärtende Kräfte drinnen, die kommen also aus dem arimanischen und aus dem Sorat-Prinzip. Und wir haben aber auch luziferisch Auflösende drinnen. Und das Problem ist, dass das ins Gleichgewicht also kommen muss, auch in der Natur draußen. Es wäre also zum Beispiel ohne die Christustat aus dem Gleichgewicht gekommen immer mehr. Und was bedeutet hätte, dass die Erde wesentlich früher zerfallen und zerstört wäre, gerade durch diese auseinanderreißenden Kräfte, als es vorgesehen war ursprünglich und als es gut wäre für die Menschheitsentwicklung, weil sie dann schon zerfallen würde zu einem Zeitpunkt, wo der Mensch noch nicht fertig ist, noch nicht so weit fertig ist, dass er ohne dieser Erdenwelt, wie wir sie kennen, auskommen kann für seine Entwicklung. Also Das ist mit der Grund, warum diese Christustat passieren musste. Weil gerade da im Zuge des ganzen Sündenfallgeschehens ist natürlich auch jetzt, sind diese luziferischen Kräfte näher an die Erde herangerückt. Die arimanischen waren sowieso schon von unten her drinnen und damit entsteht immer mehr diese Zerreißprobe einfach, weil das Kräfte sind, die der eine zieht dahin, der andere dorthin und die Mitte wird zerrissen. Das ist die große Gefahr eben. Und also jedenfalls diese Widersacherkräfte, man kann wirklich sagen, wie an einem Brennpunkt konzentriert sich das Tao eben, wo gesprochen wird von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Da schaut man wie durch ein Mikroskop hin auf den Punkt, wo die alle Widersacherkräfte in Wirksamkeit treten. Wo die beginnen, also im Hintergrund natürlich, nur äußerlich ist noch gar nicht viel zu merken, aber ab dem Zeitpunkt werden sie bestimmend, mitbestimmend für das, was mit der ganzen Erden-Mondenwelt passieren wird. Müssen mitbestimmend werden, weil sonst hätten wir sie auch nicht in der Form, wie wir sie jetzt haben. Muss man auch dazu sagen, also es ist ja nicht im kosmischen Maßstab gesehen, nicht einfach, kann man keine dieser Widersacherkräfte einfach als böse bezeichnen. Böse werden sie dann, wenn die ganze Geschichte aus dem Gleichgewicht gerät. Aber ohne sie könnte die Schöpfung auch niemals in der Form sich entfalten, in Wahrheit, dass der Mensch wirklich dieses Freiheitswesen und damit der neue Geist der Liebe werden könnte. Dazu müssen diese Kräfte da sein. Das ist also etwas, was letztlich im großen göttlichen Weltenplan durchaus vorgesehen ist oder riskiert wird. Dieses Risiko wird eingegangen, weil es letztlich ja bedeutet, dass riskiert wird, dass dieser ganze Plan eben auch fehlschlägt. Und fehlschlagen kann aber nicht in Wahrheit durch die Widersachermächte, sondern durch uns. Nur ist mit uns ein Wesen geschaffen, sozusagen durch das, auf das die Widersachermächte Zugriff haben. Und wenn wir versagen da und diesen Einfluss zu stark wirksam werden lassen, dann scheitert die Schöpfung durch den Einfluss der Widersacher, aber weil wir es zulassen. Also das ist die Problematik. Aber die Widersacherkräfte selber sind eigentlich, wie Steiner immer so schön sagt, abkommandiert zu ihrer Aufgabe in Wahrheit. Beziehungsweise nehmen sie auch dieses Opfer dann auf sich, weil es ist auch ein Opfer, weil sie dadurch also gewisse Kräfte eben nicht entwickeln können und in gewisser Weise zurückgebliebene Wesenheiten sind. Aber ohne sie könnte also die Schöpfung in der Form, dass der Mensch als freies Wesen entsteht, nicht hervortreten. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr versteckt da hinter dem ganz simplen Ausdruck der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das mehr ist ja im Grunde gar nicht gesagt, aber da steckt immens Bedeutsames dahinter. Wirklich immens Bedeutsames. Und an der Stelle hier, also gerade an dieser Nahtstelle, wo das Astralische ins Ätherische eintaucht, oder, weil, warum sage ich jetzt oder, weil nehmen wir unser Menschenwesen her, wir haben also den physischen Leib heute, wir haben den Ätherleib, wir haben den Astralleib, wir haben unser Ich. In der Nacht, wenn wir schlafen, geht Ich und Astralleib heraus, lockert sich, zumindest im oberen Teil des Menschen. Ja, nicht so im unteren Teil. Im unteren Teil ist gerade eine stärkere Verbindung sogar in der Nacht vorhanden. Und das holt die gesundenden Kräfte herein, das holt gerade die Nachtkräfte herein. Da sind wir schon wieder bei den Asuras, die sich teilen in die Taggeister und in die Nachtgeister. Und gerade die Nachtgeister, das sind aber die Asuras dann, die eben Asuras sind eigentlich die Sonnengeister, das heißt die Lichtgeister, die Asuras sind die, die Nachtgeister sind, die eigentlich gegen das, gegen die Sonnenkräfte arbeiten, aber die genau sind unbedingt notwendig, dass wir überhaupt leben können auf Erden. Aber wehe, diese Kräfte wirken an der falschen Stelle. Dann werden sie entsetzlich. Dann sind sie eben diese Sorat-Kräfte letztlich. Aber sie sind ganz notwendig. Jeden Tag brauchen wir die. Jede Nacht, wo wir schlafen, brauchen wir diese Kräfte. Wir halten es nicht länger als 3, maximal 4 Tage aus, ohne dass diese Kräfte in uns einströmen. Weil viel länger als 4 Tage kann sich der Mensch nicht ohne Schaden munter halten. Das geht nicht. Dann fängt an, der Körper Schaden zu nehmen, weil diese Kräfte nicht hereinkommen. Also, das heißt, wir gehen tagtäglich mit ihnen um. Also wenn wir den Sorat suchen und seine Scharen, dann jede Nacht begegnen wir ihnen. Jede Nacht, wenn wir hinausgehen mit unserem Ich, strömen die ganz stark herein. Und da ist die Begegnung eigentlich. Also wir kennen sie halt nicht bewusst, aber unbewusst kennen wir sie, begegnen wir ihnen ständig.
Und das heißt, nicht der ganze astrale Körper wandert hinaus?
Nicht der ganze, nein, nur ein Teil. Nur ein Teil. Das, Steiner schildert das auch, wie man das hellsichtig sehen kann. Diese Aura, die jetzt eben nicht sonst wie normal eben als Hülle den ganzen Körper umgibt, sondern sich dann eben beginnt ein großer Teil davon zu lösen und nur so ein dünner Strang etwa in der Milzgegend sozusagen in den Körper hineinmündet. Und in Wahrheit da unten, gerade im unteren Bereich, ein sehr dichtes astralisches Wirken vorhanden ist. Aber das Ich ist dort eben gerade nicht dabei dann. Und diese Verbindungsschnur, das hängt auch zusammen mit der sogenannten Silberschnur, von der oft gesprochen wird, die beim Tode reißt. Also beim Tod reißt diese, das ist ein ganz dünner Faden sozusagen, das ist eigentlich ein ätherisch-astralischer Faden, der da steht, der sehr, sehr rhythmisch gegliedert ist. Darum heißt es eine Perlenschnur oft, weil das im Erleben, das ist nicht einfach ein Faden, sondern es ist so wie Kugel oder wie so rhythmisch gestaltet das Ganze. Und wenn das abreißt, dann tritt der Tod ein. Wenn das also ganz, ganz durchtrennt ist, dann kann eben der Astralleib nicht mehr hinein, und das ist dann aber das Zeichen auch für den Ätherleib, dass er den physischen Leib verlässt. Das ist dann, wie soll ich sagen, wie bei einem Schlauchboot, wenn das Ventil aufgeht, dann geht die Luft aus. Das ist, dann kann er sich nicht mehr halten drinnen, weil dann eben genau diese Kräfte fehlen, diese Nachtkräfte fehlen. Diese Nachtkräfte bewirken nämlich in Wahrheit, dass dieser Ätherleib letztlich annähernd die Form des physischen Leibes wahren kann. Weil wenn man den Ätherleib sozusagen hellsichtig sieht, dann hat er annähernd die Gestalt, die der physische Mensch hat. Er ist ja auch der Bildner dieser physischen Gestalt, der unmittelbare Bildner. Also das sind die tätigen Kräfte, die diese ganzen Formen gestalten. Also gerade im unteren Bereich löst er sich dann ein bisschen auf, da wirken dann mehr noch andere Kräfte von unten, von der Erde her gestaltend mit. Aber von oben her unten ist der Ätherleib fast deckungsgleich mit dem physischen Leib. Und da wirken aber diese Asura-Kräfte mit, weil die sind erstens einmal für den physischen Leib überhaupt zuständig, weil der physische Leib wurde ja auf dem alten Saturn zwar nur als Wärmekörper, aber doch dort veranlagt, und diese Geister, die damit zu tun hatten damals, die damals eben ihre Ich-Entwicklung durchgemacht haben, die bleiben mit diesem Prinzip verbunden. Also das heißt, die Asuras haben es immer mit dem Physischen auch zu tun, in welcher Form auch immer. Und Sie bewirken eben zum Beispiel, dass zunächst einmal, und das fängt jetzt wirklich an, auch an der Stelle, wo der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen genannt wird, dass sie langsam die Tendenz bekommen, etwas Ätherisches zu formen. Etwas, was dann das Vorbild wird unseres physischen Leibes. Das muss ja jetzt erst einmal im Ätherischen vorgebildet werden. Und das hat etwas zu tun mit den Erkenntniskräften. Das hat etwas zu tun damit, dass ein Teil dieser Lebenskräfte, die vom Baum des Lebens auch stammen, dass die abgetötet werden, dass die in Form gefasst werden. Das ist dasselbe eigentlich. Dass er eine feste Form erzeugen kann, eine bleibende Form, dazu muss ich die lebendige Formveränderung zum Stillstand bringen oder annähernd zum Stillstand bringen. Also am stärksten kommt es dann bei uns in der Kopfbildung heraus. Da ist am stärksten dann diese Formentwicklung zum Stillstand gebracht. Und daran müssen diese Kräfte mitarbeiten. Das sind, weil diese Asuras oder diese Nachtgeister, Halaila, wie sie im Hebräischen da heißen, wir haben sie schon ganz am Anfang kennengelernt, die müssen dieses unheimlich schwere austarieren zwischen diesen reinen Lebenskräften und der Formbildung. Das müssen die beherrschen. Weil sie müssen gewaltige Lebenskräfte hereinholen, damit das, was im ganzen physischen, ätherischen Leib durch unsere Bewusstseinstätigkeit täglich zerstört wird, dass das wieder aufgefangen wird. Aber es darf ja auch nicht zum Wuchern anfangen. Es darf nicht die Lebenskraft sich frei entfalten plötzlich, weil dann wird man eigentlich zur Pflanze umgewandelt werden. Wenn das an einer falschen Stelle passiert, dann wird es ein krebsartiges Wachstum. Also das muss ganz stark zurückgedrängt werden in Wahrheit. Und das ist diese hohe Kunst, die diese Nachtgeister ausüben. Also etwas ganz Lebendiges in eine ganz starke Form zu fassen. Das ist auf des Messers Schneide sozusagen. Wenn das ein bisschen zu fest wird, stirbt das Ganze ab oder geht in eine ganz, ganz falsche Richtung oder setzt, wenn es an der falschen Stelle wirkt, ganz falsche Impulse. Wenn zum Beispiel etwas davon den Astralleib erfasst, erzeugt es darin den stärksten Egoismus. Weil Egoismus ist Zusammenziehung, Abschließen des Astralleibes. Nicht, weil wenn der Astralleib egoistisch wird, Egoismus heißt eigentlich, der Astralleib schließt sich vom Rest der Seelenwelt ab. Bis zu einem gewissen Grad muss er das tun, sonst könnten wir uns nicht verkörpern. Aber wenn es zu stark wird, dann wird es der Egoismus. Und dann entsteht eigentlich sowas, im Extremfall würde etwas entstehen, dass der Mensch dann mit seinem Astralleib eigentlich sowas wie eine eigene Seelenwelt sich schafft, völlig unabhängig vom Rest der Welt. Also so eine Art unabhängige Minischöpfung. Und die Widersacher suchen eigentlich aus diesen egoistisch gewordenen Astralleibern ihre eigene Welt zusammenzubasteln irgendwo.
Was ist mit diesem astralischen Teil, der im unteren Bereich bleibt?
Ja.
Wenn der obere, zum Beispiel beim Abreißen der Schuhe, was passiert mit dem astralischen Teil?
Na, das geht auch heraus. Das geht auch heraus. Also, ja, das schließt sich an. Ja, das geht auch heraus. Da drinnen sitzt natürlich auch, und das ist das Interessante natürlich, da drinnen sitzen sehr stark dann auch alle die Dinge, die wir karmisch verfehlt haben im Leben. Die sitzen gerade in dem unteren Teil. Und das heißt, wir haben eigentlich, also wenn der Mensch stirbt, den Prozess, dass dieser obere Teil des Astralleibes eigentlich sehr schnell aufsteigt in die geistige Welt. Und wir haben diesen unteren Teil, das ist eigentlich der, der der Läuterung bedarf. Das ist der, der im Kamaloka dann zerfitzelt wird teilweise und eben ausscheiden muss, was nicht mit hinaufziehen kann. Und während dieser obere Teil im Wesentlichen von Haus aus also diese Kräfte gar nicht in sich hat. Also der steigt eigentlich voran irgendwo. Das ist eigentlich im Grunde, kann man sich das vorstellen, weiß nicht, wie ein großer Ballon aufsteigt. Da hat man oben eigentlich diesen großen Teil in Wahrheit dieser rein gebliebenen oder reinen Astralkräfte und unten hängt dann oder zieht dann mit sehr schnell, aber in einem gewissen Abstand diese unteren Astralkräfte, wo eben auch das ganze Karma drinnen sitzt. Und normal ist das eben mit der Silberschnur verbunden, aber im Moment des Todes reißt die ab, also jetzt steigt einmal der große Teil auf und der kleine zieht langsam nach und muss aber jetzt eben im Kamaloka ausscheiden, was wirklich nur in die Erdensphäre hineingehört, in die Erdenmondensphäre, wenn man so will, hineingehört. Und aus dem bildet sich dann der eigentliche Astralleichnam. Das ist das, was wir in der Erdenmondensphäre zurücklassen und was dort schneller oder langsamer aufgelöst wird. Da stecken zum Beispiel drinnen auch, hängt zusammen mit den Dingen, die dann als Doppelgänger erscheinen können und so weiter. Also, wobei Doppelgängererscheinung hängt zusammen damit, dass da auch noch das Ätherische dabei ist, obwohl man kann durchaus ätherische, astralische Doppelgänger unterscheiden, aber in Wahrheit ist es so, der richtige Doppelgänger, das sind diese astralischen Kräfte, die aber noch die Form bekommen von dem Ätherleib, der noch in etwa die Form des physischen Leibes hat. Das ist das, was als Doppelgänger erscheint. Ansonsten erscheint es in regulärer Weise als der kleine Hüter der Schwelle. Und der kleine Hüter der Schwelle hat zwar eine Beziehung zu diesem Doppelgänger, aber ist insofern ein bisschen anders. Die Erscheinung, also jetzt, wie soll ich sagen, die vom Ätherleib bereits losgelösten Astralkräfte, diese unteren, darstellt. Und da kriegt es jetzt diese Tiergestalten. Diese verschiedenen. Das ist ja genau das, was man hier auch an der Schwelle erleben kann, wo man eben den kleinen Hüter erlebt. Und in verschiedenster Gestalt kann das jetzt sein. Also eines, was damit zusammenhängt, ist zum Beispiel die Sphinx-Gestalt. Das ist die eine, die hängt nämlich deutlich auch in Wahrheit zusammen mit dem, was da jetzt als nächstes passiert, nur jetzt vom umgekehrten Weg, wo nämlich sich aus dem Astralischen ein Strom herein ergießt in das Ätherische und sich aber in vier Ströme gliedert. In Wahrheit, das sind die vier Paradiese-Ströme. Das sind eigentlich Ströme, die aus dem Astralischen kommen und die mit diesen vier Gruppenseelen auch zu tun haben, die hinter der Sphinxgestalt stehen. Und die dann, wenn sie sich weiter, wenn das weiter strömt, weiter vom Ätherischen ergriffen wird, sich weiter verdichtet zum Physischen, letztlich dann an die vier Elemente bildet oder ausbildet. Das steckt dahinter. Also man kann da diese ganzen Übergangsstufen verfolgen und daher gehört an sich hier an die Stelle eben auch die Begegnung mit dieser Sphinxgestalt oder mit all den anderen möglichen Erscheinungen, wie uns der kleine Hüter erscheinen kann. Also zum Beispiel der Höllenhund, der Cerberus mit den drei Köpfen, das ist auch so eine Erscheinung. Oder der Kentaur ist auch so eine Erscheinung. Das sind alles verschiedene Stufen. Man könnte sagen, am nächsten noch ist es, wo das Astrale noch am weitesten heraus ist, ist einmal da die Sphinxgestalt, die erscheint. Je mehr es vom Ätherischen ergriffen wird, umso mehr kommt herein schon das, was sich zur irdischen Menschengestalt formen will. Dann kommt es zu Übergängen, dann ist es nicht mehr diese Allheit der Tiere, dann kommt einmal mehr vor allem bereits herein, das, was als Arimanisches von unten wirkt. Und mit dem Arimanischen im Tierreich drückt sich das immer aus, durch den Hund, durch den Wolf, durch irgend so etwas. Also da kommt zum Beispiel dann der Kerberus, der Höllenhund. Also wo diese Hunde- oder Wolfsgestalten auftauchen, dann ist das, hängt das immer mit diesen verhärtenden Kräften zusammen, die aber auch mithelfen, uns unsere physische Gestalt zu geben. Und die letztlich aber in sich dann wieder trägt, diese Vierheit an Kräften, daher die vier Temperamente zum Beispiel. Aber die Temperamente, wo sitzen die? Die sitzen eben mehr im Ätherischen. Das wird gar nicht so weit ins Physische hineingetragen. Also was mit dem Physischen zu tun hat, hängt eben wirklich sehr stark mit den Arimanischen und von mir aus auch mit den Sorat-Kräften natürlich zusammen, die von unten her wirken. Als Gegenkraft. Und daher sind diese ganzen Imaginationen, die es da gibt oder geben kann, auf dem Weg, hängen alle genau mit dem Prozess zusammen. Also man kann das eigentlich in der Imagination sogar erleben, dass sich das metamorphosiert, also die Gestalt des, die Sphinx-Gestalt, zum Beispiel in die Kentaur-Gestalt, da hebt sich bereits oben die Menschengestalt heraus, aber es ist noch unten die Tiergestalt drinnen, oder eben dann, wenn es zu sehr abstürzt, zu stark ergriffen wird von den arimanischen Kräften, weil, nämlich, warum ist jetzt gerade oben kommt die Menschengestalt zum Vorschein? Naja, weil die arimanischen Kräfte greifen von unten gerade das Oberste des Menschen, während die luziferischen Kräfte greifen von oben das Untere des Menschen an. Das heißt, die feuern das unten an, gestalten es ins Triebhafte hinein. Und die arimanischen verhärten von unten aus den oberen Teil des Menschen, daher ist bei uns da das oben das Härteste. Also darum hebt sich beim Kentaurer zum Beispiel oben die Menschengestalt hervor, nicht unten. Während die Göttergestalten, man braucht nur denken an die ägyptische Mythologie. Wie schauen da die Göttergestalten aus? Die haben nämlich unten die Menschengestalt in Wahrheit und oben den Tierkopf. Das ist nämlich genau das Umgekehrte, das ist nämlich das Luziferische dann. Das ist das Luziferische. Da kommt das Luziferische heraus und die haben alle ein bisschen so einen leichten Anklang vom Luziferischen. Diese ganzen alten Götter irgendwo. Bei den Griechen wird es dann noch stärker, aber da ist es ja schon bereits die Menschengestalt als solche, die sich nur zeitweise dann in dieses oder jenes Tier verwandelt, vor allem beim Zeus, ja, der erscheint ja als in allen möglichen Tiergestalten dann immer wieder. Also da ist es dann immer nicht mehr so, dass es sich in der Gestalt diese Polarität ausdrückt, sondern in der Zeit eigentlich. Also einmal erscheint er als Stier und dann wieder als was anderes, als Schwan und dergleichen. Also diese ganzen Geschichten. Und das sind ganz reale Imaginationen. Das sind alles Stufen auf dem Weg. Und das heißt, dass man das bis in die griechische Zeit hinein auch erleben konnte, zeigt auch, dass diese Kräfte tatsächlich bis in diese Zeit hinein in der Art wirksam waren. Also das wirkt lang nach, das ist ein Prozess, wo man nicht sagen kann, so jetzt ist das passiert und dann ist es fertig. Das ist ein Prozess, der lange, 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 lange wirkt und nachwirkt und natürlich seine Ausläufer sogar heute noch hat. Es ist nur halt anderes jetzt schon im Gegenzug erwacht, aber das wirkt also sehr, sehr, sehr lange. Und bitte.
Diese astralische Leiche.
Ja.
Die nehmen wir aber mit bei der nächsten
Frage. Naja.
Wie ist das?
Naja, wie ist das? Also idealerweise nehmen wir sie nicht mit, sondern nur einen Auszug davon. Nämlich da, also einen Auszug insofern, den wir nämlich nicht, nicht mitnehmen jetzt von dem Unteren, sondern was wir mit hindurchtragen können oder müssen, ja sogar durch die geistige Welt hindurch. Also sowas, wie soll ich sagen, wie ein Abbild des Karmas, das wir verursacht haben. Aber schlecht ist es, wenn wir diese astralen Kräfte selber, die damals entstanden sind durch unsere Taten, wenn wir die selber mit, also erstens mittragen durch die geistige Welt können wir sie nicht, weil dort passen sie nicht hinein, da werden sie ausgestoßen, also da müssen sie im Kamaloka abgelegt werden. Aber wir müssen sozusagen so etwas wie ein Bild dieser Taten oder dieser Fehler mitnehmen, das müssen wir mittragen und aus dem bauen wir uns unser neues Karma und bauen uns auch unseren Astralleib so, dass er gemäß diesen Gesetzmäßigkeiten gestaltet ist. Aber wenn wir Glück haben, nehmen wir nichts von dem alten Astralleichnam unmittelbar auf. Sondern idealerweise würde der wirklich in der ganzen Astralwelt, namentlich natürlich in der Kamalokasphäre, zerstreut werden. Aber so, dass er wirklich verteilt ist und nicht als geschlossenes Gebilde da ist. Weil wenn er als geschlossenes Gebilde da bleibt, solange bis wir wieder zu einer neuen Inkarnation kommen, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert es dann, dass wir uns wirklich das einverleiben, dem neuen Astralleib. Und dann tragen wir nicht nur das Bewusstsein für unser Karma mit und bringen das hinein in den Astralleib, sondern haben wir unmittelbar diese negativen Kräfte in uns drinnen. Und das ist eine immense Belastung. Weil eigentlich sollten wir das Karma so auflösen, dass wir, also wir haben schlechte Taten begangen, die sitzen jetzt da drinnen, in diesem unteren Teil des Astralleibes, die sind zunächst einmal nicht aufgelöst. Jetzt gehen wir nach dem Tod durchs Kamaloka. Wenn wir Glück haben, löst sich das in der Astralwelt auf, ist aber eben in der Seelenwelt, also in der Kamaloka-Welt, immer noch vorhanden. Und unsere Aufgabe beim nächsten Erdenleben ist es, aber jetzt diese Kräfte, die in der Kamaloka-Sphäre zurückgeblieben sind, zwar nicht in geschlossener Gestalt, aber als Substanz aufgelöst sind, die aufzulösen oder beizutragen, die aufzulösen. Und wenn wir die aber jetzt, wenn es jetzt passiert, dass bei unserer neuen Inkarnation aber dieser Astralleichnam noch gar nicht aufgelöst ist, sondern als Ganzes wieder hineinrutscht in uns, dann wirken diese Kräfte in uns. Und dann sind sie so, dass sie also sogar noch schlechter wirken als in der letzten Inkarnation, weil sie jetzt noch unzeitgemäßer sind. Weil das Böse und das Schlechte hängt ja auch immer, wie Steiner sagt, zusammen. Das Böse, sagt er oft, ist ein zeitversetztes Gutes. Also das heißt, Böse sind auch gewisse Kräfte im Astralleib, wenn sie zur Unzeit, zur Wirksamkeit kommen. Und sie waren in der vergangenen Inkarnation im Grunde schon böse deshalb, weil sie zur Unzeit Impulse hereingebracht haben, die da nicht mehr hätten sein sollen. Und jetzt ist das Ganze noch um eine Epoche versetzt in der Zeit und wirkt dann noch schlechter. Und behindert uns von innen her. Während wir, wenn sie außen sind in der Erdenmondensphäre, dann sind wir innerlich nicht behindert und können innerlich sozusagen nur ablesen, aha, wir haben die Aufgabe, die und die Kräfte in dieser Sphäre zu verwandeln. Und dadurch unser Karma, die Spuren unseres Karmas sozusagen in der Welt zu tilgen oder mitzuhelfen, dabei zu tilgen. Und das ist aber natürlich eine Problematik, die jetzt und für die weitere Zukunft immer mehr gegeben sein wird, dass solche Astralleichname sich nicht auflösen. Aus zwei Gründen. Erstens, weil zumindest im Moment die Zeit zwischen den Inkarnationen viel kürzer ist. Also weit entfernt von dem großen kosmischen Maß, das ja bedeuten würde, dass wir uns während einer Kulturepoche, die etwa 2160 Jahre dauert zweimal im Durchschnitt inkarnieren, einmal männlich, einmal weiblich. Und das heißt, es liegen 1000 Jahre etwa zwischen den Inkarnationen, wenn es nach dem kosmischen Maß geht. Davon kann heute keine Rede sein. Also so, ich würde sagen, im Durchschnitt sind es 100 Jahre weniger oft sogar, also oft 50, 60, 70 Jahre, die zwischen den Inkarnationen liegen. Daher, weil die Inkarnationsfolge so dicht ist, haben wir auch so eine starke Bevölkerung jetzt auf der Erde, weil sie jetzt alles in den Zeitraum hineinquetscht irgendwo, weil wir alle der Meinung sind, dass wir da dabei sein müssen in der Zeit jetzt. Und mit einer gewissen Berechtigung, also weil es einfach eine entscheidende Zeitphase ist. Und es wird also in nicht allzu ferner Zukunft auch die Zeit kommen, wo diese Bevölkerungsexplosion einfach aufhören wird wieder. Also es ist nicht, jetzt schaut es so aus, es wird das fast nur exponentiell anwachsen, das wird nur Zeit gehen und dann wird es von selber aufhören. Also es wird nicht so sein, dass wir dann nicht mehr wissen, wo wir die Menschen stapeln sollen. Das wird sich schon ausgehen. Vor allem, weil ja auch dann immer mehr die Zeit kommen wird, herankommen wird, wo nach und nach Menschen die Zeit ihrer irdischen Inkarnationen hinter sich gebracht haben werden. Die also nicht mehr zu einer unmittelbaren irdischen Inkarnation in der Form heruntersteigen werden, sondern die dann in einer Form leben werden, naja, die vergleichbarer ist diesem Paradieseszustand. Also gerade das wird die nächste Übergangsstufe wieder hinaus sein, dass ein irgendwie vergleichbarer Zustand damit sein wird, wo wir sozusagen im Luftkreis, im weitesten Sinn irgendwo uns verkörpern, kann man halt dann eben nicht mehr richtig sagen, aber dort noch berühren, das physische Element irgendwo. Und dann geht es natürlich noch weiter, dass wir noch weiter zurückziehen werden. Also das wird sowieso kommen. Aber jetzt im Moment ist die Inkarnationsfolge sehr dicht. Das heißt, erstens einmal, dieser Astralleichnam hat wenig Zeit, sich aufzulösen, vergleichsweise. Also er hat eben nicht 1000 Jahre Zeit, sich aufzulösen. Und das Faktum ist eben, dass er sollte eigentlich nach der Kamaloka-Zeit aufgelöst sein. Also das heißt, Kamaloka-Zeit dauert etwa ein Drittel des Erdenlebens. Also wenn einer, weiß ich nicht, 60 Jahre alt geworden ist, angenommen sind es 20 Jahre, wenn einer 90 geworden ist, was heute schon öfter vorkommt, dann dauert es 30 Jahre ungefähr und danach sollte dieser Astralleib aufgelöst sein.
Ist da das Ich beteiligt bei der Auflösung?
Nein, das Ich ist da nicht beteiligt, nein. Das Ich ist nicht beteiligt.
Welche Hilfe hat es?
Naja, diese Auflösung des Astralleibes hängt halt eben sehr schon davon ab, was wir hier, in welche Beziehung wir hier zum Beispiel zu den Widersachermächten getreten sind. Also wir können jedenfalls oben vom Ich her nicht eingreifen, um diesen Prozess zu beschleunigen oder zu besser zu machen. Da haben wir keine Eingriffsmöglichkeit nach dem Tod. Sondern das wird durch die Wesenheiten eben bewirkt, die hier in der Mondensphäre, in der jetzigen Mondensphäre sich bewegen. Also das heißt, da haben Zugriff die luziferischen Wesenheiten, vor allem auch die arimanischen Wesenheiten, die natürlich sehr interessiert auch sind an diesen Seelensubstanzen, wenn man so will. Also die reißen sie drum. Das ist ja eigentlich wie die Hyänen oder wie die Aasgeier, die lauern auf das im Grunde. Die suchen sie das, weil das sind Ingredienzien für ihr Reich, wenn man so will. Und wie gut sie das können, hängt sehr stark davon ab, wie sehr sie sich bereits hier im Erdenleben, also da drin verankern konnten. Und das heißt, auch mit das, was wir hier versäumen an Widerstand gegen diese Kräfte, können wir dann nach dem Tod nicht mehr aufholen. Ich meine, das Ich kann zuschauen sozusagen. Und, aber es kann nicht eingreifen in diese ganze Sache. Es leidet mit dem Ganzen. Ich meine, wir durchleiden ja dieses Kamaloka sowieso und wir leiden noch mehr, wenn also das nicht aufgelöst werden kann. Das ist also eigentlich ein sehr schlimmes Erlebnis. Aber das kann halt immer mehr passieren. Und vor allem auch natürlich, weil die Astralleiber heute zwangsläufig stärker im Egoismus verhärtet sind, als sie es früher waren. Und das heißt, dass also auch da die Einwirkung dieser arimanischen Wesenheiten jetzt oder sogar dieser Sorat-Wesenheiten da hineinwirkt und verhindert die Auflösung. Die sind es nämlich, weil die Luziferischen, die sind gerade die das zerstreuen. Die helfen mit zum Zerstreuen. Also der Luzifer, obwohl er schon ja unseren Egoismus fördert durch die Sinnlichkeit, aber er hat eigentlich ja immer die Tendenz der Auflösung. Und das Problem ist also, dass heute in diesen Astralleibern das Arimanische den Überhand kriegt. Das Arimanische und auch dann immer mehr das Sorat-Prinzip, das aber halt so richtig zur Geltung erst dann kommt, wenn man wirklich in schwarzmagische Sachen hineingeht. Die natürlich unterschwellig schon in unserer Kultur vorhanden sind irgendwo, ohne dass, wo Menschen oft Werkzeuge der ganzen Geschichte sind, unwissende Werkzeuge, weil es gibt noch wenige, die das wirklich bewusst beherrschen oder sich einlassen darauf, aber natürlich gibt es schwarzmagische Erscheinungen in unserer Welt, mehr als man glaubt, und die wirken mit. Das ist ja genau das, was sie bewirken wollen, dass da eigentlich wirklich dann eine astralische Separatwelt entsteht.
Das heißt, es ist wahr, was die quasi Unwissenden meinen mit der Hölle. Weil das ist die Zeit,
ja,
die man Hölle nennen kann.
Ja, ja, natürlich. Oder? Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Natürlich. Ja, ja. Natürlich. Natürlich. Das stimmt. Ich meine, das ist eben auch der Bereich, wo, wenn alles schief geht, dann wirklich, was Steiner dann auch die achte Sphäre letztlich nennt, das ist also die Grundlage dafür, wo es wirklich dann passieren könnte, dass Menschen dorthin übersiedeln sozusagen und also in diese Sphäre ganz hineingezogen werden, was bis jetzt also noch nicht gelungen ist. Aber das heißt, in dem Bild, was zum Beispiel die Kirche zeichnet, also mit der ewigen Verdammnis und so, ist ein Zustand gezeichnet, der passieren könnte. Der noch nicht Realität ist, aber der passieren könnte. Und also passieren könnte dann, wobei die Entscheidung, die letztendgültige Entscheidung, aber erst wirklich auf den nächsten planetarischen Entwicklungsstufen fällt. Also letztlich auf der Venus-Entwicklung dann, also auf dem sechsten Entwicklungszustand, dort, wo die große 666 passiert, also im sechster planetarischer Zustand, sechster Unterzustand und von dem die sechste Untergliederung, dort ist sozusagen die entscheidende Phase. Also weil diese planetarischen Entwicklungsstufen, das hat Steiner eher mehr in den frühen Vorträgen ein bisschen deutlicher geschildert, weil das auch sehr stark bei den Theosophen hervorgearbeitet wurde, dort allerdings sehr schematisch. Aber so eine planetarische Entwicklung geht immer durch die Zustände Bewusstsein, Leben und Form. Also Bewusstsein hängt damit zusammen, letztlich, dass es im Astralischen sich abspielt, mit dem Formzustand hängt es vor allem mit dem Ätherischen zusammen und dann geht's also mit dem Leben ist das Ätherische gemeint und dann geht's ins Physische hinein, letztlich. Also das steckt dahinter zumindest. Es kann es nicht so genau eins zu eins zuordnen, aber das steckt letztlich dahinter, dass also jede planetarische Entwicklung durch diese Entwicklungsphasen durchgeht. Und das sind die wesentlichen. Und jede dieser Stufen, weil es ein Zeitprozess ist. Zeitprozesse laufen immer nach der 7-Zahl ab, durchläuft 7 Stufen daher. Daher haben wir 7 Bewusstseinsstufen, das sind die 7 planetarischen Zustände, das ist das Größte. Jeder dieser planetarischen Zustände gliedert sich in 7 Lebenszustände, da geht es also durch 7 Lebensstufen durch. Und jede dieser Lebensstufen gliedert sich wieder in 7 Formzustände. Und 6. Planet, am 6. Planeten die 6. Lebensstufe und dort der 6. Formzustand, dort fällt sozusagen die letzte Entscheidung. Das ist noch, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Aber wieso 6., wenn wir vom alten Saturn, alte Sonne?
Nein, alte.
Die Erde?
Ist erst die 4. Ja, das heißt, damit fällt hier die letzte Entscheidung noch nicht.
Aber wieso ist dann Venus die 6., wenn 5. dran ist?
Na, es folgt also, es ist der alte Saturn, es ist die alte Sonne, es ist der alte Mond, es ist jetzt der Erdenzustand, dann kommt als nächstes der neue Jupiterzustand, dann kommt der Venuszustand und dann der Vulkanzustand. Also dieser die neue Venus ist der 6. Zustand, der 6. große planetarische Zustand. Hat nichts jetzt direkt mit unserer Venus zu tun. Obwohl es natürlich Beziehungen gibt, die Benennung rechtfertigen, aber so direkt hat es jedenfalls nichts damit zu tun. Und also dort fällt dann die letzte Entscheidung. Also bis dahin ist es immer noch möglich, selbst Menschen, die sich mit dieser 8. Sphäre, die eben deswegen 8. Sphäre auch heißt, weil sie außerhalb dieser 7er Entwicklung steht, als was ganz Separates und dadurch herausfällt, also auch Menschen, die sich aber bis dahin damit eingelassen haben, sage ich mal, mit der Sphäre und eine gewisse Bindung dazu entwickelt haben, können bis dahin aus dieser Sphäre wieder befreit werden. Wahrscheinlich dann längst nicht mehr aus eigener Kraft, aber doch durch die Tat oder Mithilfe anderer Menschen. Auf jeden Fall müssen Menschen mithelfen dabei. Also das kann auch nicht durch die geistige Welt, also das heißt durch die Hierarchien über uns passieren. Die können uns helfen dabei, aber im Wesentlichen muss es durch uns Menschen passieren. Also das ist noch möglich. Aber natürlich werden starke Weichenstellungen bereits jetzt, also in unserer Erdentwicklung und namentlich in unserer Zeit auch getroffen, weil unsere Zeit steht unter dem besonderen Geheimnis des Bösen, wenn man so will. Also, und gerade jetzt unser Zeitalter, also das Bewusstseinsseelenzeitalter. Darum hat die Frage auch so eine, die uns so stark betrifft hier, also mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Weil das ist die Rätselfrage, die wir jetzt in unserer Bewusstseinsseelenzeit lösen müssen irgendwo. Und die, wo wir nicht mehr also einfach einer blinden oder instinktiven Leitung allein folgen können oder dürfen. Weil früher wurde die Menschheit durch große Eingeweihte geleitet, die letztlich diese Dinge bestimmt und geregelt haben. Das geht eben noch durch die griechisch-lateinische Zeit durch, da ist das bis zu einem gewissen Grad noch der Fall, das schlägt sich nieder, auch in den Gesetzen und so weiter, natürlich oft verzerrt, ist eh klar, das ganze römische Recht ist eine Verzerrung des Ganzen, aber es lebt noch drinnen, nur für jetzt genügt es nimmer, für jetzt genügt es nicht mehr. Also jetzt müssen wir eben das letztlich finden, was Steiner ja ankündigt mit dem ethischen Individualismus, mit der moralischen Intuition, wie er es schon im Grunde in seiner Philosophie der Freiheit schreibt. Das ist also ganz deutlich, da geht es ganz um den Kern eigentlich schon. Und wenn das nicht funktioniert, dann geht es ins Böse. Das heißt, es wird niemand mehr am Ende unserer Kulturepoche da sein können, den man einen guten Menschen nennen kann, wenn er bloß irgendwelchen vorgegebenen Moralregeln folgt. Sondern dann wird er gerade dadurch ins Böse kommen. Sondern er muss die eigenständige, schöpferische Moral entwickeln. Das heißt, aus eigenem sein Verhalten wirklich lenken und nicht, weil es einer bestimmten Regel folgt. Aber eben so, diese Fähigkeit müssen wir entwickeln jetzt, also im Moralischen schöpferisch zu sein. Und ich meine, daher ist auch, wenn man jetzt schaut, so in unserer Zeit, man sagt, ja, teilweise so ein moralischer Verfall, vielleicht hat da gerade die Jugend, die folgen uns nicht mehr oder so, es ist schwierig, aber es ist gut so, ja, sie müssen das eigentlich aufspringen, auch wenn es natürlich dann sie immer wieder spießt total und manchmal übers Ziel schießt, das ist auch klar, aber wir müssen es jetzt lernen, es geht nicht mehr, dass der Kadavergehorsam sozusagen von oben da ist, das funktioniert einfach nicht mehr. Und es wird böse, es wird immer böser werden, wenn man sich an das hält. Ich meine, so Anklänge haben wir ja schon gehabt in der Nazizeit oder so. War ja alles gesetzlich geregelt, tut man immer noch Gesetz. Man erfüllt seine Pflicht. Nicht wahr? Und eigentlich moralisch konnte man nur handeln, wenn man gegen diese Pflicht eingetreten ist. Und gegen das Gesetz sogar sich gestellt hat, weil die Gesetze entsprechen. Ja, natürlich, ja. Das war nicht unbedingt lebensfördernd, aber das ist schon klar.
Ich freue mich auf diese Zeit.
Ja, also wir stehen eigentlich schon ganz deutlich drinnen, dass das anfängt. Das dauert natürlich lang, bis die ganzen Strukturen zersprengt werden. Nur das wird dann irgendwann einmal sehr plötzlich gehen. Das ist so wie ein großer Betonklotz, der ewig nicht in Bewegung zu bringen ist, der aber immer mehr Sprünge in sich kriegt. Und irgendwann macht es und das Ganze zerfällt zu Staub. Das geht dann sehr schnell. Aber bis dahin schaut es wie ein massiver Block aus irgendwo.
Wir müssen stehen.
Ja, das ist der Block, halt, mit dem wir zu tun haben. Aber wir müssen wissen, also die Zukunft gehört einfach dem, dass wir sagen müssen, ich verantworte es, weil ich die moralische Intuition habe, es jetzt so zu machen. Nicht, weil irgendwer bestimmt hat oder gesagt hat, so macht man es oder so ist es in Ordnung. Das kann sich manchmal decken mit Regeln, die es gibt, das muss ja nicht immer dagegen sein. Das ist eigentlich abseits einfach davon. Man muss eigentlich sagen, interessiert mich nicht, ja. Gut, wenn es zufällig eh so ist, wie es da drin steht, ist mir auch recht. Aber,
Ich mache es so.
Und es geht also darum, in unserer Epoche, jetzt im Bewusstseins-Seelenzeitalter, das ist die eigentliche und Hauptaufgabe, das zu entwickeln. Und das geht's. Das heißt, das Rätsel des Guten und des Bösen lösen. In dem stehen wir drin. Also wir sind ganz eng mit dem verwandt. So wie die vorangegangene Kulturepoche, also die griechisch-lateinische Zeit, etwa das Rätsel des Todes lösen musste. Da ging es um das. Da ging es vornehmlich um das. Das ist natürlich nicht erledigt jetzt für alle Zeiten das Thema, aber das ist im Hintergrund eigentlich mehr. Da sind wesentliche Dinge in Wahrheit dort gelöst worden für die Menschheit. Und darum mit auch etwas, warum dann der Materialismus auch jetzt gekommen ist, weil man interessiert sich ja für die Frage gar nicht mehr. Weil viele interessieren sich heute gar nicht mehr dafür, außer dann, wenn es natürlich in der letzten Minute, wenn es ernst wird, dann vielleicht schon noch, aber auch da sind viel mehr Menschen heute so, dass sie eigentlich sagen, ja, froh bin ich, wenn alles zu Staub zerfällt und es vorbei ist. Klar, das ist aber eigentlich ein bisschen eine luziferische Einflüsterung, weil das heißt, gedenk nicht jetzt schon da, was dem Kamaloka durchmachen muss, das Nächstes. Du dann wenigstens nicht da das Leben versauern, damit du dann das denkst. Nein. Weil eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, müsste das kommen, dass da vielleicht irgendwas zu bewältigen ist. Also, nämlich, wenn man einfach auch nur das, ich sage mal, das moralische Denken ein bisschen verdichtet, dann kommt man nämlich schon an die Dinge heran, dass es sowas wie ein Kamaloka gibt und dergleichen. Geben muss eigentlich. Und da ist schon der Anfang einer geistigen Wahrnehmung drinnen. Das ist ja das, um das viele Moralphilosophen dann auch gerungen haben, irgendwann das heranzukommen. Ich meine, der Kant hat es halt dann ganz aufs Abstrakte gebracht. Bei dem ist es eben ganz Pflicht, äußere Pflicht. auch wenn du überhaupt nicht magst und wenn dir das total sauer ist, ja umso mehr ist es moralisch, weil du das eigentlich überhaupt nicht magst. Und weil es Zwang ist und weil es eben Pflicht ist, Gehorsam an das höhere Gebot. Also das ist genau das, was wir nicht brauchen können. Also daher ist der Kant der große Antimoralphilosoph im Sinne unseres Bewusstseinsseelenzeitalters. Und das aber in so klarer Form hingestellt zu haben, ist eigentlich genial und hilft uns bewusst zu werden. Man sieht genau, wie es nicht sein soll. Man sieht genau, wie es nicht sein soll. Und wenn er ja dann teilweise so ganz tolle Aussprüche drinnen sind, der schöne Ausspruch, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Ja, wenn er es so wirklich meinen täte, wenn er das verstanden hätte, was er da sagt, dann wäre es eh richtig. Dann würde man sehen, dass genau die Schöpferkraft, die das draußen zustande bringt, da aufwachen muss. Aber was macht er letztlich daraus? Er macht eine reine Pflichtethik daraus. Also Pflichten, 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 auch wenn du überhaupt das mit Unlust und total gegen deinen Willen eigentlich tust, aber gerade an dem sich kasteien, das ist halt so der typisch puritanische Zug irgendwo, also dieser sehr, sehr trockene Zug drinnen. Aber da müssen wir drüber hinwegkommen, aber da ist es zumindest einmal sehr klar formuliert worden in der Philosophiegeschichte. Ich meine, für heute kann man es eh schon wieder nicht brauchen, weil wer liest heute Kant, kein Mensch.
Lachen tut man.
Bitte?
Lachen tut man.
Ja.
Man kann es hören.
Ja, na klar, sicher, ja, weiß ich.
Lustige Theaterstücke macht man über ihn.
Ja. Ja, klar, ich meine, wer liest es heute noch, wer kann es heute noch lesen? Es ist natürlich wahnsinnig sperrig und wahnsinnig mühsam. Es ist eine tolle Gedankenübung, es zu lesen. Mit den Sätzen, die aber oft wirklich mehr als eine Seite gehen, ich glaube, der längste war mal über drei Seiten oder so. Du hast am Ende keine Ahnung mehr, was war da am Anfang. Irgendwann mal, so, jetzt ist der Punkt endlich da. Und du denkst, mit was hat das jetzt zu tun? Das hat mit irgendwas ganz am Anfang zu tun, mit dem Ende da irgendwo. Da den Überblick zu bewahren, das ist ja, eine gute Übung zur Gedankenkontrolle auch. Da schauen, aber jetzt bleib innerhalb dieses Satzgebildes und verirr dich nicht drinnen. Das ist spannend, also als Übung ist es spannend, aber inhaltlich ist es natürlich völlig, völlig daneben irgendwo, letztlich. Aber es ist genau das, was natürlich ein Ausdruck ist, dann des materialistischen Zeitalters, das darauf gefolgt ist. Und daher war der Hausphilosoph in einer gewissen Weise natürlich dieses Zeitalters irgendwo. Weil er hat natürlich die ganze Philosophie dann bis tief ins 19. Jahrhundert so entscheidend geprägt. Mhm. Durch dieses ganz steife Denken eigentlich, das dahinter steckt. Und das total nicht übersinnlich ist. Fällt alles weg. Wenn man dem Katholischen passt es dann natürlich total, obwohl er ja Protestant war, aber das ist genau das, was da drinnen ist. Ich meine, ich musste das Wissen aufheben, um für den Glauben Platz zu haben. Das heißt, er hat da eigentlich für unsere Erdenwelt ein geschlossenes, ganz logisches System und mit Pflichten und allen und darüber habe ich dann den Glauben. Und ja, nichts das eine ins andere hinein. Und da muss ich glauben und Ding und da darf ich mich nicht einmischen. Das heißt, da habe ich die obere Instanz, die befiehlt. Und das gefällt der Kirche natürlich wunderbar in Wahrheit. Darum sind, weiß ich nicht, Jesuiten oder so, sind die ärgsten Materialisten so im Praktischen. Sind meistens sehr oft ausgebildet in irgendeiner sehr materialistischen Naturwissenschaft. Und daneben haben sie den Glauben. Und das soll ja nicht sich miteinander vermischen, wehe. Das Schlimmste ist, in die Wissenschaft den Glauben hineinzutragen oder noch schlimmer natürlich umgekehrt. Die Wissenschaft irgendwo in den Glauben hineintragen wollen. Und sagen wollen, wir können eigentlich mit unserem Denken dort irgendwas erkennen oder was dazu sagen. Nicht. Da lieber unten eine völlig materialistische Wissenschaft, weil die Welt ist eh von Gott geschaffen. So, und jetzt schauen wir, wie wir das da praktisch tun können. Punkt. Und den Rest müssen wir dem Glauben überlassen. Und genau diese Kluft aber müssen wir aufheben jetzt. Die müssen wir aufheben. Sie musste einmal entstehen, damit überhaupt das Bewusstsein erwacht. Darum ist so stark dieses Auseinanderreißen auch zwischen physisch-sinnlicher Welt und geistiger Welt. Die geistige Welt, die heute so bei uns jetzt verduftet ist oder verdünnt ist bis zum Intellekt, da steckt ja trotzdem auch Geistigkeit dahinter, aber es ist halt völlig verdünnt für unser Bewusstsein. Und außen die materielle Welt halt total verdichtet, sodass man glaubt, die ist unverrückbar und das ist die Basis von allem irgendwo. Und so haben die Menschen früher nicht erlebt, noch im Mittelalter nicht so erlebt. Es beginnt so langsam in der Neuzeit. Natürlich war ein Stein auch damals hart und sie haben ihn gespürt, aber trotzdem war die geistige Realität noch immer viel wichtiger, obwohl gar nicht mehr so viele hellsichtige Leute waren. Selbst wenn sie es nur im Glauben, das heißt im Gemüt erlebt haben, dann war eigentlich die Bedrohung da durch den Teufel oder sonst was, die war realer, als dass man Ziegelstein am Kopf hält. Da hat es allen. Weil wenn mir der Ziegelstein am Kopf hält, bin ich halt tot. Aber wenn ich, macht ja nichts, gehe halt in die geistige Welt letztlich. Aber wenn ich dem Teufel verfalle, dann ist auch drüben aus mit mir sozusagen. Oder wird es sehr schwierig. Und das hat man einfach noch empfunden. Das ist jetzt im Bewusstseins-Seelenzeitalter musste zunächst einmal wegfallen. Das heißt, das Geistige wird verdünnt zum bloßen Intellekt und das Äußere verdichtet zur scheinbar einzigen Wirklichkeit, die es gibt. Weil wir da aufwachen können dran und im Geist einmal ganz frei mit unserem Ich walten können. Weil in diesem Verstandesdenken, in diesem intellektuellen Denken, da können wir jetzt einmal ganz frei operieren drinnen, können ausprobieren. Da spuckt uns die geistige Welt nicht direkt hinein. Also da können wir zunächst einmal Freiheit entwickeln. Ich meine, natürlich können wir mit diesem abstrakten Denken dann nicht an die geistige Welt heran, aber trotzdem ist unser Ich drinnen tätig und kann sich erleben daran, dass es tätig ist, indem es nämlich seine Gedanken, namentlich seine Gedanken gebildet, die es hervorbringt, einmal anschaut. Ich meine, von sowas lebt eigentlich der Kant. Der kann man trotzdem als Ich-Philosophen bezeichnen. Weil im Grund, er sagt ja dann selber, also gut, also es gibt also die, da gibt es gewisse Dinge, die a priori gegeben sind, also zum Beispiel die Anschauungsformen des Raumes und der Zeit. Das heißt aber nicht, dass die in der Wirklichkeit draußen so sind. Aber wir müssen die Welt so anschauen. Weil wir das in uns a priori von vornherein haben, müssen wir die Welt räumlich sehen, müssen sie zeitlich sehen. Ob die Wirklichkeit so ist, kann ich gar nicht sagen. Weil an die Wirklichkeit komme ich gar nicht heran. Kommt auch nicht heran, der Kant mit seinem Denken. Ist ganz klar, er kommt nämlich weder an die äußere sinnliche Wirklichkeit noch an die geistige heran, in Wahrheit. Aber er ist so glücklich damit, dass das da drinnen exakt ist und dass der menschliche Verstand da drin rational tätig sein kann und das alles seine ganz klare Ordnung hat. Damit ist er so glücklich, dass ihm das genügt. Weil er da sein Ich spürt. Wenn hurra, komplizierte Gedankengebäude, am Ende geht sich das logisch aus und der Schlussstein ist drauf. Und das ist ein in sich geschlossenes, sich tragendes Gedankengebilde, das ich im Grunde hervorgebracht habe. Und damit ist er eigentlich selig. Das ist eigentlich die Welt, in der er in Wahrheit lebt. Ich meine, das ist der Wagner im Faust irgendwo. Der Faust, er rennt immer gegen diese Mauern an, der kommt auch schon in das Zeitalter hinein, und er stürmt immer an und sagt, da habe ich eigentlich nichts, das kann ich alles nicht brauchen. Das ist zwar alles logisch und in sich geschlossen und toll, aber wo ist die Wirklichkeit? Die habe ich verloren. Und natürlich an die eigentliche geistige Wirklichkeit des Ich komme ich trotzdem auch nicht heran. Es beginnt sich zwar zu spüren dran und zu spüren, ich bin da. Ich meine, bis auf einen anderen Ort schon der Cartesius gesagt hat, der Descartes, nicht, weil ich denke, also bin ich. Wo Steiner dann immer gesagt hat, eigentlich hätte er sagen müssen, ich denke, also bin ich nicht, weil einfach keine Realität dabei ist. Da habe ich es überhaupt nicht mit der Realität zu tun, weder das eigenen Ich noch mit dem, was da in Gedanken gebildet da ist. Beides sind Bilder, irreale Bilder in Wahrheit. Und also ich komme nicht an die Realität heran, aber es ist ganz wichtiger Schritt gewesen, trotz allem, um das Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Das heißt, um überhaupt unser Bewusstsein, Seelenzeitalter in Gang zu bringen, so richtig. Nur jetzt müssen wir über das ganz rasch hinwegkommen. Das ist, jetzt müssen wir wirklich an die Realität herankommen. Das heißt, erstens erkennen, dass das draußen anders ist, als man es sich vorgestellt hat, dass das eben in Wahrheit gar nicht materiell ist, und da ist die Naturwissenschaft, die Physik auf dem besten Wege. Ich meine, wenn sie es letztlich jetzt bis zu einer Abstraktion fast auflöst, aber sie zersprengt unerbittlich also dieses alte, klassische, materialistische Weltbild, das so namentlich im 19. Jahrhundert seine Hochblüte gehabt hat. Also wirklich mit der Wende 1900, Ende des Kali Yuga, beginnt es wegzufliegen in Wahrheit. Und zwar in einem Höllentempo. Das ganze 20. Jahrhundert durch in der Physik zertrümmert, dieses alte materialistische Weltbild. Und zwar so in so abenteuerlicher Weise, dass ich einmal in der Öffentlichkeit im Grunde immer noch nicht mit dem mitgekommen ist in Wahrheit. Aber wie anders da die Welt ist und wie verrückt eigentlich, oder wie, ja, aber doch in klaren Gedanken gefasst. Aber wie fern das also längst ist, also von diesem wirklichen Klotzmaterialismus des 19. Jahrhunderts. Also da ist das komplett weg. Und was fehlt noch, was man aber auch an der Naturwissenschaft lernen könnte, oder wenn man sie weiterführt, dass man jetzt dieses Denken, das sich beginnt loszulösen vom Werkzeug des Gehirns, das ist nämlich auch das Interessante. Je mehr, wir haben das eh, glaube ich, im vorletzten oder im vorigen Vortrag sogar, wo wir da mit der Mathematik da, mit der Unendlichkeit uns beschäftigt haben und mit diesen Dingen, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir gerade namentlich in der Neuzeit immer stärker gelernt hat, mit dem Begriff zum Beispiel der Unendlichkeit umzugehen, mit dem Begriff, mit allen mathematischen Begriffen, die nicht mehr sinnlich anschaulich vorstellbar sind. Also zum Beispiel, wir haben unseren dreidimensionalen Raum, aber ich kann rechnen mit vierdimensionalen, fünfdimensionalen, elfdimensionalen Räumen, ja sogar mit unendlich dimensionalen Räumen. Ja, das macht man in der Mathematik. Das heißt, der Faden des Denkens kann bleiben, obwohl ich mir sinnlich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Da beginnt bereits eine Loslösung, eine Hineinführung in das wirklich reine, sinnlichkeitsfreie Denken. Ich meine, man nimmt noch viel Müll natürlich mit und schrammt noch immer sehr hart am Gehirn herum dabei, aber da beginnt letztlich dann auch ein Prozess, wo sich das zu lösen beginnt vom Gehirn. Man müsste eigentlich nur diese Gedankenbilder, das müsste man nämlich machen, die jetzt zum Beispiel die Mathematik da entwirft oder die Physik entwirft, über die meditieren. Wenn man das in der Meditation verdichten würde, dann kommt man ins Geistige hinein. Dann ist man drinnen. Wenn man gerade also im Denken dann nachvollzieht, diesen Schritt, wo es sich also loslöst von der sinnlichen Anschauung und hineingeht ins Übersinnliche eben. Wenn man das durch Meditation nämlich so verdichtet, dass es nicht bloß Abstraktion bleibt, sondern dass es zum Erlebnis wird. Weil schon allein, wenn ich diesen Schritt gehe vom Dreidimensionalen ins Vierdimensionale, das ich nicht mehr anschauen kann, das ich mir nicht mehr anschaulich vorstellen kann, wenn ich den Schritt gedanklich nachvollziehen und diesen Sprung sozusagen innerlich erleben kann, diesen Übergang vom Sinnlichen zum Übersinnlichen, dann erwacht die geistige Wahrnehmung. Die besteht dann nicht in der Formel, die da steht. Die ist nicht das Hilfsmittel. Die ist die Krücke. Aber ich kann daran genau die Schwelle erleben. Die Schwelle, die den, wo der Übergang ist. Also das heißt, ich muss einfach über diesen Gedankengang meditieren.
Über die Zeitgeister, durchschauen, oder wie die vierte Dimension.
Ja, bei allen haben wir es nicht bei dem hebräischen Text schon in der Art versucht.
Ja, ja, ja.
Uns diese Bilder eigentlich, diese Schriftzeichen anschauen.
Ja, natürlich, klar. Klar, das soll ja auch so eine Hilfe dazu sein. Keine Frage. Das wäre auch so eine ganz starke Möglichkeit, natürlich über die Sprache zu gehen. Da ist auch sehr, sehr viel drinnen. Also und über die Schriftbilder da und symbolische Zeichen lesen zu können. Aber sie erleben zu können dann, was dahinter steckt. Das, weil das Symbol ist immer nur der Wegweiser. Das ist immer wie sagen es die Buddhisten, der Finger, der auf den Mond deutet. Aber man soll ihn nicht mit dem Mond selber verwechseln. Und so sind heute, also was man in der Physik etwa macht oder so, im Grunde sind das Finger, die dorthin zeigen. Und ich müsste das nur in die Richtung schauen und durch Meditation verdichten. Dann komme ich zu einem geistigen Erlebnis. Dann komme ich zu diesen Geschichten, wie es natürlich auch ausgelöst durch andere Dinge, die der Wolfgang Pauli gehabt hat, also wo ich öfter das Zitat vorgelesen habe, das so toll eigentlich ist, wo er beschreibt eben, wie man zu Imaginationen kommt im Grunde. Die bei ihm halt durch seine seelische Zerrüttung irgendwo dann aufgetaucht sind, die seinen ganzen Rationalismus irgendwo durchbrochen haben, weil er eigentlich ein total nüchterner Mensch war und dann aber durch sein Lebensschicksal, also erstens seine Mutter hat Selbstmord begangen, dann war sehr unglücklich seine Ehe, er war mit einer Tänzerin verheiratet und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert und er war ein total intellektueller Mathematiker. Wie soll das funktionieren? Auf der anderen Seite war er ziemlich dem Alkohol zugetan. Also das hat halt schon während der Studienzeit begonnen und zwar wirklich, also war er schwer alkoholkrank, also lange Zeit. Aber trotzdem ein brillanter Kopf. Und natürlich auch im Hintergrund dann diese Erschütterung, die durchgegangen ist, die bei allen diesen Quantenphysikern so Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts spürt, dass einfach das Denken, das vorher war, völlig über den Haufen geworfen wird. Und so diese Spannung, einerseits die totale Lust und Befreiung, da in eine neue Dimension aufbrechen zu können, aber andererseits trotzdem auch immer ein bisschen das Gefühl, den Boden dabei unter den Füßen zu verlieren, weil man sich überhaupt nichts mehr vorstellen kann darunter. Also völlig weggeht von irgendwas, was man noch mit unserem sinnlichen Verständnis nachvollziehen kann. Sondern das dem eigentlich immer wieder den Handschuh ins Gesicht schleudert und Hohn spricht dem Ganzen. Weil es ist gerade immer anders, als es so in der normalen Welt unter Anführungszeichen passieren würde. Da ist er ja eben im Zuge dann dieser seelischen Störungen, die aufgetreten sind und der Träume, die ihn verfolgt haben, und so kam es ja dann auch zur Zusammenarbeit mit dem C.G. Jung. Und das war für beide sehr interessant und sehr fruchtbar. Und ich habe das Zitat jetzt heute, ich habe es eh schon so oft vorgelesen, also wo er das dann beschreibt und sehr deutlich erkennt, dass in diesen Imaginationen, aber jetzt eben im Gegensatz zu den Abstraktionen, die wir im normalen Denken erleben, dass dort Realitäten vorhanden sind. Und zwar nicht nur psychische, seelische Realitäten, sondern dass das Kräfte sind, die auch draußen in der Natur wirken. Also das heißt, eigentlich ist es ein Erleben der Bilderkräfte letztlich. Also zumindest in die ätherische Ebene geht es hinein. Das heißt, er spürt das Weltendenken, das erlebt er eigentlich. Und das erlebt man in Bildern. Und also wenn es ganz ausgereift ist, sagen wir so, dann wird es eben zur Imagination, dann wird es zum Bild. Zuerst wird es ein sehr lebendiges Denken, also es fühlt sich noch gedankenartig an, wird aber immer bildhafter vom Gehalt her und dann wird es immer richtige Imagination irgendwie. Das ist ein gleitender Übergang im Grunde. Und dorthin müssen wir kommen jetzt in unserer Zeit langsam. Da geht es aber nicht jetzt um diese bunten Bilder, wie es so im alten Hellsehen war. Also um das geht es gar nicht. Es geht darum, ein exaktes, bildhaftes Denken zunächst einmal zu entwickeln, das zugleich sinnlichkeitsfrei ist. Natürlich sich noch Symbolen bedienen muss. Das heißt, Zeichen, die letztlich noch aus der sinnlichen Welt genommen sind, aber jetzt auf etwas anderes hindeuten zumindest. Das geht halt nur so schrittweise, dass wir das abstreifen können, dass man es auch kommunizieren kann irgendwo. Und das ist also eine weitere... Ja, natürlich. Ja.
Ich glaube, es ist von dem ausgehend, die Elastizität und die Plastizität, das grenzüberschreitend ist das eine. Und das andere, das Problem dabei ist eigentlich im Gegenüberstehen von Weltenmächten.
Ja.
Mit Weltenmächten, und das ist im Bewusstsein für ganz wenige Menschen nur
so. Ja, natürlich.
Das führt zu Ohnmacht und zu Wahnsinn.
Natürlich, ja.
Weltenmächten gegenüberstehen. Wir spielen ja nur mit so Sachen.
Das ist ja, natürlich.
Das ist ein Prozess, wo wir von der geistigen Welt sprechen, aber wer der geistigen Welt nur richtig gegenübersteht, der ist verdammt und der kann das überhaupt nicht bewusstseinsmäßig verdauen.
Ja, natürlich.
Das ist für uns, weil wir das nicht gewohnt sind.
Wir sind
rund und weich und reden drüber, aber es ist keine Realität dahinter. Die Realität ist die, wenn man die Grenze überschreitet und wer es überschritten hat, weiß, welche Realität dann kommt, ungeheure Weltmächte, wo man ohnmächtig
steht,
man fühlt sich so verloren und man hat schon Angst vor der Welt. Das ist das Problem, warum so wenig die Schwelle überschreiten wollen, weil dort eben diese Mächte.
Da entsteht auch die totale Panik. Und das ist auch immer gerade, das habe ich eh schon öfters auch gesagt, häufig bei Leuten, die knapp an der Schwelle sind, die ziehen sich dann total in den Materialismus zurück und mauern zu, um zu verhindern. Weil wenn du einmal drüben bist, es gibt kein Zurück mehr. Du kannst nicht mehr sagen, es war nichts. Das kannst du nicht. Du kannst nicht sagen, so... Tür zu, das erreicht man. Es geht nicht. Wenn du einmal dieser starken Realität, die viel stärker ist als alles, was wir da erleben können, begegnet bist, dann musst du das ganze Leben auf den Kopf stellen. Es geht nicht anders. Also da wird es eine Notwendigkeit. Weil du kannst das nicht mehr negieren, sozusagen. Das ist zu stark dazu. Und natürlich geht es an sich schrittweise. Ich meine, im gesunden Sinn werden wir schrittweise herangeführt an das. Und weil wenn man unvorbereitet hinein stolpert, dann ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil dann kann es wirklich sogar bis in den Wahnsinn hineinführen. Und vor allem, weil ja dann nur die Frage ist, welchen geistigen Mächten man begegnet. Man begegnet ja einmal vor allem den Widersachermächten. Die stehen ja da. Also wenn die Begegnung auch überhaupt mit dem Hüter der Schwelle da ist, dann stehen ja zumindest der Luzifer und der Ahriman auch gleich immer in der Nähe irgendwo. Also mit denen begegnen wir einmal vorerst. Also bevor man den Kontakt dann jetzt zu den Wesenheiten kriegt, die uns wirklich helfen können, Das dauert ja, das sind in der Regel nicht die Ersten, denen wir begegnen, auch wenn sich namentlich der Luzifer natürlich sehr, sehr schön präsentieren kann und schöner als jeder andere Engel erscheint, aber vor allem jedenfalls merkt man dann also, dass wir aufgefordert sind, mit diesen Kräften umzugehen. Wir spüren dann in der Realität, dass wir nicht mehr passiv da stehen bleiben können dann. Sondern dann sehe ich eigentlich da so ein Riesen und ich, das kleine Pünktel steht dazwischen und mit denen muss ich mal überhaupt fertig werden. Also da brauche ich nur an der Schwelle stehen, muss ich schon fertig werden mit denen. Da bin ich noch gar nicht wesentlich drüben. Aber schon wenn ich dort herankomme, dann ist es drinnen. Und ich sehe natürlich auch, was bei mir ist, eben diese Begegnung mit dem Hüter. Schon wenn die wirklich da ist, ist sie niederschmetternd. Sie ist eine Katastrophe im Grunde. Ich meine, sie ist die Lebenskatastrophe schlechthin, weil sie alles da abräumt, was bis jetzt an dir für gut und akzeptabel hat, das so gehalten hast. Und vor allem sie zeigt also, wie gefährlich diese Kräfte auch sind, die dahinter sind, wie das gar nicht harmlos ist. Weil man könnte jetzt sagen, gut, jetzt zählt er deine ganzen Sünden und Dinge auf das Sündenregister, das ist ja noch lächerlich. sondern aber was für Kräfte dahinter stecken und was du damit eigentlich für Zerstörungspotenzial in der Welt hast, was in deinen Händen ist. Und wehe, dein Ich ist zu schwach und verhindert nicht, dass die Widersacher Zugriff darauf kriegen und das benutzen, um in der Welt was in Gang zu bringen. Also dieses gewaltige Gefahrenpotenzial. Also wir sitzen auf einer Bombe und haben links und rechts zwei riesen Leute, geistige Wesen, die benutzen wollen, in der einen oder anderen Form. Und wir sitzen so als eine kleine Ameise obendrauf, auf so einer großen Atombombe. Und müssen verhindern, dass die in Gang kommt und dass die den Knopf drücken, sozusagen. Das ist in etwa das Bild, jetzt so ein bisschen populär ausgedrückt, in der Situation, in der wir heute sind. Und das zu erleben, ich bin die kleine Ameise, die da oben sitzt und die das Ganze auf die Reihe kriegen soll, das ist sehr belastend natürlich. Also darum sollte man das Erlebnis auch nur haben, wenn man ihm entsprechend geistig vorbereitet ist. Und für viele, die dann so ganz extrem ablehnend sind dem Geistigen gegenüber, man kann es nur verstehen. Die treten absolut auf die Notbremse. Und sie haben wahrscheinlich in den meisten Fällen recht, weil wenn sie wirklich darüber kämen, dann kämen sie in die ärgsten Schwierigkeiten hinein. Weil sie zwar sehr viel schon getan haben, um dorthin zu kommen, aber irgendwas fehlt noch. Und das können sie im Moment sie nicht erwerben in den Rahmenbedingungen, die da sind. Und dann ist es wahrscheinlich viel besser, wirklich nur im letzten Moment auf die Notbremse zu steigen und zu verhindern, dass ich über die Grenze hinaus schlittere. Also man muss dafür Verständnis haben. Nur das sind dann natürlich auf der anderen Seite genau die fanatischen Gegner, zum Beispiel der Anthroposophie oder auch bei der Waldorfpädagogik, dann wenn sie irgendwo mitkriegen, das hat ihre Wurzeln da drinnen. Die einen Fanatismus entwickeln, weil sie es einfach ausradieren wollen. Es darf in der Welt nichts, kein Gerede über das Geistige geben. Das ist viel zu gefährlich, ist im Hintergrund das Erlebnis. Und aus ihrer Perspektive haben sie vollkommen recht, also man muss das verstehen und das wird natürlich mehr werden, weil in Wahrheit trotzdem mehr Menschen an die geistige Schwelle herankommen. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Und es werden immer mehr sein, die versuchen werden oder versuchen müssen, die Notbremse zu ziehen. Und die müssen wirklich aktiv da drauf treten, auf die Bremse. Weil einer, der noch weit weg ist von dem, das ist halt der gemütlicher Materialist, sagt, ja, du, mich interessiert mein Essen und mein Trinken und ja, reden über das Geistige, darfst du eh. Ich verstehe zwar nichts, aber wenn du meinst, spinn halt weiter aus. Interessiert ihm nicht sonderlich. Wird sich nicht wirklich aufregen darüber. Er wird es nicht aufnehmen, aber er wird auch nicht kämpfen dagegen. Wozu? Fürs lächerlich. Was soll ich gegen das kämpfen? Ist eher Blödsinn. Also da nicht, aber bei den Menschen, die knapp dran sind, für die ist das also lebenswichtig sozusagen. Das ist eine Frage des Überlebens. Und darum kommt dann häufig so ein Fanatismus heraus. Oder was uns halt so als Fanatismus erscheint und womit wir umgehen müssen auch. Und wo dann klar ist, also wir werden mit Sicherheit nicht dadurch das Problem lösen können, dass wir versuchen, ja schau, aber es ist doch so und so, ich beweise dir das, ich gebe dir noch ein Beispiel dazu. Umso mehr Kanonen musst du auffahren, das ist eh klar. Weil das darf ja nicht passieren, er darf ja nicht überzeugt werden, das heißt, er übergeschubst werden, letztlich über die Schwelle. Er muss Argumente kriegen, die dagegen sprechen. Das müssen wir also durchaus zur Kenntnis nehmen. Ja, also das ist jetzt diese spannende Stelle. Das heißt, wir werden dann das nächste Mal, es hat jetzt keinen Sinn, jetzt noch näher auf die Paradiesesträume einzugehen, aber wir sind jetzt doch ein Stückerl wenigstens weitergekommen, was da passiert an der Grenze, indem wir auch nämlich auf die Hüter der Schwelle und Sphinxgestalten und das eingegangen sind, also was eben da jetzt dazugehört und vorbereitend dazugehört. Das werden wir dann fortsetzen, aber nicht das nächste Mal. Das nächste Mal ist der Günther dran. Steht nicht im Programm. Das nächste Mal ist das schon.
Nächste, ja.
Nächste und übernächste Mal. Also zweimal geht es jetzt weiter mit dem uranischen Zeitalter. Und dann setzen wir da wieder fort. Also lassen wir es noch ein bisschen reifen. Es wird weiter gluckern wahrscheinlich. Und uns unterstützen. Das ist die Luft wieder.
Das ist nur die Luft.
Das ist nur die Luft. Nein, das ist nur die Luft, die gluckert drin.
Das war der letzte von der Kiste. Das ist der Zeitalter. Ja, das ist der Zeitalter.